Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Idee besteht schon lange, in Tieren Ersatzorgane für den Menschen heranzüchten. Japan hat nun den Weg dorthin ein Stück weiter geebnet und erlaubt, Mischwesen aus Mensch und Tier bis zur Geburt heranwachsen zu lassen. Was das wissenschaftlich und ethisch bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über die Studie eines österreichischen Forschungsteams, die Hinweise darauf liefert, dass Magensäureblocker das Risiko für Allergien erhöhen. Und wir gehen der Frage nach, wie sich Wildbienen beim Blütenbesuch mit Viren von Honigbienen infizieren können. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Trotz aller Bemühungen fehlt es weltweit an Spenderorganen. Deshalb suchen Forscherinnen und Forscher immer wieder nach neuen Methoden, um Organe zu züchten. Ein Ansatz klingt dabei besonders abenteuerlich. Mischwesen aus Tier und Mensch sollen die fehlenden Organe liefern, sogenannte Chimären. Daran wird bereits seit Jahren geforscht. In Japan wurde nun für ein Forschungsprojekt der Universität Tokio erstmals erlaubt, dass solche Mischwesen gezüchtet und auch geboren werden. Der Biologe und Wissenschaftsjournalist Michael Lange verfolgt das Thema für Forschung aktuell schon seit langem und ist jetzt bei mir im Studio. Michael, um was für Mischwesen aus Tier und Mensch geht es da eigentlich konkret und wie sehen die anatomisch aus?
Ja, wenn die Tiere dann geboren werden, dann werden sie sich nicht von normalen Mäusen oder Ratten unterscheiden. Die werden genauso aussehen, aber in ihrem Innern befinden sich Stammzellen, die vom Menschen stammen. Und aus diesen Stammzellen sollen schon während der Embryonalentwicklung bestimmte Organe in diesen Tieren heranreifen. In dem ersten Forschungsprojekt soll eine Bauchspeicheldrüse auf diese Art und Weise entstehen. Es werden dazu Mäuse und Ratten verwendet, die durch einen genetischen Defekt keine Bauchspeicheldrüse haben. Und dann soll aus den menschlichen Stammzellen in diesen Tieren eine menschliche Bauchspeicheldrüse entstehen.
Wenn wir da nochmal konkret auf die Motivation blicken, welche Hoffnungen verknüpfen denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konkret mit diesen Chimären?
Ja, die Hoffnung ist nicht nur einfach mehr Organe zu züchten, sondern Organe zu züchten, die genau zum Empfänger passen. Und diese Idee ist schon über 10 Jahre alt. Sie stammt aus einem Bereich der Stammzellenforschung, den sogenannten iPS-Zellen. Induzierte pluripotente Stammzellen. Das sind Zellen, die aus dem Körper eines Patienten gewonnen werden können. Zum Beispiel aus Hautzellen werden diese Zellen so umprogrammiert, gewissermaßen umgeschult, dass sie sich in verschiedene Organe entwickeln können. Und da hat man im Labor einige Fortschritte schon gemacht. Man kann denen ein Signal geben und dann entwickeln sie sich in Richtung dieses Organs. Und diese Forschung wollen die Wissenschaftler aus Japan nun in Tiere verlagern. Die Tiere dienen gewissermaßen als Bioreaktoren, als Hülle, in denen sich die Organe besser entwickeln können als im Labor. Und dann soll aus menschlichen Zellen eben ein menschliches Organ heranreifen. Und weil es von den Zellen des Empfängers stammt, soll es dann auch nicht abgestoßen werden. Das ist das Entscheidende.
Was bedeutet denn diese Vermischung zweier Lebewesen aus ethischer Sicht? SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat da gegenüber dem Spiegel offenbar bereits von einem ethischen Megaverstoß gesprochen.
Ja, darüber wird seit längerem schon diskutiert. Es ist übrigens nicht neu, dass über solche Mischwesen diskutiert wird. Der Deutsche Ethikrat hat da im Jahre 2011, da sieht man, wie lange diese Forschung schon läuft, schon eine Stellungnahme zu abgegeben und kam zu dem Ergebnis, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Ganz einfach, weil unser ganzes Menschenbild und auch das Menschenbild vieler Religionen hängt davon ab, dass Mensch und Tier streng getrennt sind. In der Biologie gibt es natürlich eine andere Entwicklung. Man sieht, dass die Gemeinsamkeiten auch sehr groß sind. Und in der Biotechnologie wird diese Grenze eben immer wieder überschritten. Man sagt zum Beispiel, dass Mischwesen, bei denen wirklich die Gene gemischt sind, wo sozusagen als Ergebnis dann auch Nachkommen entstehen, die nicht mehr Tier und nicht mehr Mensch sind, da hat sich der Ethikrat eindeutig dagegen ausgesprochen. Hier ist es so, dass es eigentlich nur menschliche Zellen in einem Tier sind. Und da ist die Stellungnahme nicht ganz so klar. Also da muss auch abgewogen werden. Aber es ist natürlich auch eine Forschung, die durchaus umstritten ist.
Gibt es denn andere alternative Möglichkeiten, Organe zu züchten, die vom Immunsystem des Empfängers nicht abgestoßen werden?
Ja, die basieren auch auf diesen iPS-Zellen. Also man könnte aus diesen iPS-Zellen auch im Labor Organe züchten und das wird auch gemacht. Aber diese Forschung kommt nur sehr langsam voran. Man muss allerdings sagen, die Forschung mit den Mischwesen kommt ebenso langsam voran. Also alle diese Forschungsrichtungen, die diese Organe sozusagen in den nächsten Jahren züchten wollen, die hatten viele Rückschläge hinzunehmen und es wird sicherlich noch viele Jahre dauern, bis da wirklich neue Organe entstehen. Und es ist auch offen, ob es überhaupt funktioniert.
Japan lockert die Grenzen für Experimente mit Mischwesen aus Mensch und Tier. Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Michael Lange. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Ein brennendes Gefühl im Hals, ausgelöst durch Magensäure, die in der Speiseröhre aufsteigt. Unter Reflux leiden Schätzungen zufolge 10-20% der Bevölkerung in den Industrieländern. Medikamentös behandelt werden Sodbrennen oder auch Magenschleimhautentzündung mit sogenannten Antazida, Arzneimittel, die die Magensäure neutralisieren. Eine Studie im Fachblatt Nature Communications legt jetzt nahe, dass diese Medikamente das Risiko für Allergien erhöhen. Über die Details habe ich vor der Sendung mit einer der Autorinnen gesprochen, Erika Jensen-Jarolim von der Medizinischen Universität Wien. Ich habe sie zuerst gefragt, welche Hinweise es schon vor der aktuellen Studie auf einen Zusammenhang zwischen Antazida und Allergien gegeben hat.
Wir haben das in den letzten 15 Jahren beforscht und viele Tierstudien gemacht und auch klinische Studien. Der Mechanismus ist einerseits, dass Nahrung nicht verdaut wird und dann intakt an die Schleimhaut herankommt und hier sensibilisieren kann. Wir haben aber in der letzten Studie gesehen, dass hier nicht nur ein Risiko für Nahrungsmittelallergien besteht, sondern allgemein ein Allergierisiko besteht. Pollenallergien, Hausstaubmilbenallergien. Die Mechanismen sind vielfältig. Man geht hier von einer Immunmodulation aus. Es werden natürliche und spezifische Immunzellen dazu gebracht, mehr allergische Zytokine zu produzieren. Das sind Botenstoffe, die wieder die IgE-Bildung anregen. IgE ist ja das Immunglobulin, das bei der Allergie besonders wichtig ist und krankheitsauslösend ist.
Sie haben diesen Zusammenhang jetzt anhand sozusagen realer Daten aus Österreich überprüft. Wie sind Sie dabei methodisch vorgegangen?
Wir haben eine Kooperation mit dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger initiiert. Wir haben also, und darauf sind wir stolz, sämtliche Sozialversicherungsträger in Österreich, und das sind viele Krankenkassen, mit an Bord bekommen, die hier ihre Daten geliefert haben, um diese Studie zu ermöglichen. Und damit haben wir beinahe die gesamte österreichische Population überprüfen können über einen Zeitraum von 3 Jahren.
Vielleicht beschreiben Sie kurz genau, welche Daten Sie aufgenommen und dann letztendlich verglichen haben.
Was hier aufgenommen wurde, das waren die Verschreibungen. Das sind also einzig die Verschreibungen, von denen Daten verfügbar waren. Wir haben keine spezifischen Diagnosen verfügbar, sondern wir können einfach nur, was der Arzt dem Patienten verschreibt, überprüfen. Und da haben wir korreliert die Verschreibung der Antazida mit der darauffolgenden Verschreibung von antiallergischen Medikamenten, im Besonderen von Histaminantagonisten.
Was waren die Ergebnisse dieser Vergleiche?
Diese Ergebnisse haben gezeigt, dass es hier eine hochsignifikante Korrelation gibt zwischen der Einnahme von Antazidern und dem Auftreten der Einnahme von antiallergischen Medikamenten innerhalb der nächsten Jahre. Nach 7 Jahren einer Einnahme ist diese Prozentzahl, das Risiko liegt bei 37%, nachdem man Antazida genommen hat, dann später antiallergische Medikamente zu benötigen. Das Risiko ist altersabhängig. Bei jüngeren Patienten verdoppelt es sich. Bei älteren Patienten steigt das Risiko auf den 5-fachen Faktor an. Also höheres Alter korreliert mit längeren Einnahmen, da steigert das Risiko.
Ihre Ergebnisse weisen also zusammengefasst darauf hin, dass die Behandlung von Sodbrennen oder anderen Magenproblemen auf der anderen Seite Allergien fördert oder fördern kann. Wie können denn Ärztinnen und Ärzte in so einer Situation im praktischen Alltag jetzt zwischen gesundheitlichen Kosten und Nutzen abwägen?
Wir denken, dass die Medikamente natürlich angebracht sind zur Behandlung von bestehenden Erkrankungen, Gastritis und Ulzera. Wir denken aber, dass man überlegen müsste, hier die Behandlungsdauer einzuschränken, bis ein Heilungserfolg erzielt ist. Leider ist es aber so, dass die erste Verschreibung in den Spitälern erfolgt. Viele Patienten dann nach Hause gehen und sich das in der Apotheke weiterholen, weil sie meinen, es tut ihnen irgendwie gut. Und dann kommt es auch zu sehr langen Konsumationen dieser Antazida, unter Umständen über Jahre, bis der Apotheker dann mal bemerkt, brauchen sie das eigentlich noch, sind sie nicht schon geheilt? Und da, glaube ich, ist die Aufklärung sehr wichtig, dass es hier nicht um eine harmlose Substanz geht, sondern dass wir hier vielfältige Nebenwirkungen haben, die mit Antazidern verbunden sind. Und eines ist ein signifikantes Risiko, in der Zukunft dann auch Allergien zu entwickeln, die symptomatisch behandelt werden müssen.
Die Wiener Medizinerin Erika Jensen-Jarolim über den Zusammenhang zwischen Magensäureblockern und Allergien. Die Qualität der Telefonverbindung bitten wir zu entschuldigen.
Forschung
aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Noch bis morgen findet in Los Angeles die größte Messe und Konferenz zu Computergrafik statt, die SIGGRAPH. Dabei geht es nicht um nerdige Nischenanwendungen, sondern um einflussreiche Innovationen für unterschiedliche Industriezweige, darunter natürlich die Filmindustrie. Figuren wie Spider-Man sehen ohne die durch die SIGGRAPH in den letzten Jahrzehnten wesentlich mitgeprägten technischen Entwicklungen wohl nicht so aus, wie sie es heute auf der Leinwand tun. Bei mir ist jetzt mein Kollege Maximilian Schönherr. Er kennt die SIGGRAPH seit den 1990er Jahren und beobachtet auch in diesem Jahr die Konferenz für uns von Köln aus. Was ist Ihnen dabei diesmal besonders aufgefallen?
Also angesichts einiger hundert Vorträge und Poster sehr viel. Ich picke mal zwei wissenschaftliche Forschungsprojekte heraus, die gestern vorgestellt wurden oder vorgestern und die mir typisch für die aktuellen Entwicklungen in der Computergrafik scheinen. Gestern Nachmittag um 2:30, das war bei uns in Deutschland kurz vor Mitternacht, stellten zwei Forscherinnen der ETH Zürich eine Arbeit vor, die mit Computergrafik scheinbar gar nichts zu tun hat, nämlich die Herstellung harmonischer Schnittmuster für Kleidung. Katja Wolf und Olga Sorkine-Hornung haben eine Software entwickelt, mit der man regelmäßige Muster, also etwa Karos oder Streifen, über die Nähte einer Bluse oder einer Hose verteilt, ohne dass man die Nähte dann wahrnimmt.
Also das betrifft dann zum Beispiel Übergänge wie an den Ärmeln, wo das Muster normalerweise unterbrochen oder durchbrochen wird.
Genau, wir haben gerade nicht solche Hemden an, sonst könnten wir uns darüber austauschen, aber das ist ein Problem. Das heißt in der Computergrafik UV-Mapping, U und V sind die zwei Dimensionen einer Fläche im Raum. Bei einer Tischdecke ist es einfach, denn das ist eine Fläche plan. Bei einem Ärmel ist es schon schwieriger, allein den Ärmel als Zylinder zu betrachten. Er hat eine lange Naht und an der Naht dafür zu sorgen, dass das Muster des Stoffs harmonisch drüber verläuft, ist durchaus schwierig. Kleidungsdesigner haben diese Musterbrüche bisher mit Erfahrung und auch mit Software versucht zu minimieren, aber die Software diente nur zur Visualisierung. Sie schlägt keine Arrangements der Muster vor, sodass zum Beispiel der Abnäher an der Taille nicht mehr so spitzdreieckig auffällt. Diese Lösung bekommt nun von der ETH in Zürich mit einem geführten Algorithmus, der dem Designer unter Umständen sogar sagt, ändere dein Muster, denn so kriege ich das nicht hin, neuen Aufwand.
Das klingt ja nach praktischer, wenn nicht sogar modischer Anwendung. Sind die auf der SIGGRAPH vorgestellten Arbeiten alle so konkret, so nah an der Praxis?
Ja. Ein weiteres Beispiel: Am Montagvormittag stellten mehrere junge Wissenschaftler aus den USA und Kanada, die, nicht erschrecken, Hyperparameteroptimierung bei der Blackbox-Bildverarbeitung mit differenzierbaren Proxys vor. Hyperparameter sind ein Begriff aus der künstlichen Intelligenzforschung. Bei der Arbeit geht es darum, mit Maschinenlernverfahren die Bilder von Kameras zu optimieren.
Von Smartphone-Kameras in dem Fall.
Ja.
Lassen sich denn da die Hersteller gerne in die Karten schauen, wenn es um ihre Kamerafunktion geht?
Eben nicht. Deswegen steht ja Blackbox im Titel dieses Vortrags. Traditionell gibt es die sogenannten Golden Eyes. Das wusste ich vorher auch nicht. Das sind Menschen, die bei Apple, Samsung, Huawei, Canon, Nikon sich monatelang Bilder ansehen, die die Chips aufgenommen haben und deren Farbe und Kontrast von einem Computerprogramm interpretiert wurden, also immer eine Software dahinter. Und diese Golden Eyes sagen dann, das Bild ist von den Farben her irgendwie zu kalt, der Algorithmus hat die Tischkante hinten im Dunkeln nicht erkannt, der wäre aber eigentlich wichtig. Und diese Arbeit nimmt das neuronale Netz den Golden Eyes nun zum Teil ab.
Also die KI sieht gar nicht die Kamerachips und die zugrunde liegende Software.
Genau, die sieht sich nur an, was in der Blackbox-Kamera hineingeht und wieder herauskommt. Und um das Training abzukürzen, setzen Ethan Zeng und seine Kollegen die Hyperparameteroptimierung ein, ein immer wichtigeres Verfahren beim Maschinenlernen. Klassisch spricht man von Parametern, die die Software selbst lernt, um dann neu einlaufende Daten entsprechend zu gewichten. Ein Hyperparameter wacht über den Lernprozess als Ganzes.
Maximilian Schönherr mit Informationen zur SIGGRAPH, der größten Konferenz zu Computergrafik, die derzeit in Los Angeles stattfindet. Vielen Dank dafür. Die Varroa-Milbe ist ein gefürchteter Parasit. Befallene Honigbienenvölker schwächt sie so sehr, dass diese den Winter meist nicht überstehen. Zwar sind hierzulande ausschließlich Honigbienen direkt betroffen, indirekt stellen die Milben aber auch ein Risiko für Wildbienen dar, wie zwei neue Forschungsarbeiten zeigen. Blüten und Viren spielen dabei eine Rolle. Mein Kollege Joachim Budde mit den Einzelheiten.
Wenn Imkerinnen und Imker die Varroamilbe nicht in den Griff bekommen, steht es schlecht um ihre Honigbienenvölker. Nicht genug damit, dass die Milbe sich in die Kinderstube der Bienenlarven einschleicht, die Brut anpiekst und ihr Blut saugt. Sie schleust dabei auch Krankheitserreger wie das Krüppelflügelvirus direkt in den Körper der Insekten, sagt Robin Manley.
Not only that, they're bypassing the natural.
Damit umgehen sie die natürlichen Infektionsbarrieren im Darm, die der Biene helfen, die Infektion zu bewältigen. Die Varroamilbe verursacht eine viel größere Virenlast und infiziert viel mehr Bienen im Stock.
Mehr Krankheitserreger bei den Honigbienen? Welchen Einfluss hat das auf Wildbienen wie die Hummeln? Das wollte die Molekularökologin von der Universität Exeter in Großbritannien überprüfen. Dazu hat sie Inseln vor der französischen und der britischen Küste durchforstet. Auf manchen Inseln gibt es die Varroamilbe, auf anderen nicht.
Wir haben Honigbienen, Ackerhummeln und dunkle Erdhummeln von Blüten gesammelt. Leider müssen wir sie zermahlen, um an das Genmaterial der Viren in den Tieren zu gelangen.
Dann verglich sie den Virenbefall. Bei Honigbienen mit Varroa war die Belastung mit dem Krüppelflügelvirus deutlich erhöht. Soweit nichts Neues. Aber
wir wussten nicht, welchen Effekt das auf die Wildbienen in der Umgebung der befallenen Honigbienen haben würde. Jetzt wissen wir, obwohl die Varroamilbe Wildbienen nicht direkt befällt, haben wir in Varroa-Gebieten eine indirekte Zunahme der Übertragung des Krüppelflügelvirus von den Honigbienen auf die Wildbienen.
Die Viren hatten sich in den Wildbienen vermehrt. Ob und wie stark sie die Insekten allerdings krank machen, können Robin Manley und ihr Team nicht sagen. Eine Studie von Forschern der Universität im US-amerikanischen Vermont hat unterdessen gezeigt, wie sich Hummeln und andere wilde Bienen bei den Honigbienen anstecken können, sagt Professor Robert Paxton von der Universität in Halle an der Saale.
Die haben gezeigt, dass rund 20% alle Blüten in der Nähe von Honigbienenvölkern infiziert werden von Viren von den Honigbienen. Und das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich der Übertragungsweg findet meistens durch gemeinsame Besuchung von Blüten statt.
Robert Paxton forscht seit Jahren daran, ob Viren von Honigbienen auch Wildbienen gefährlich werden können. Wildbienen nehmen die Viren über die Nahrung auf. Der Magen stoppt viele Erreger auf ihrem Weg in die Hämolymphe, also das Bienenblut.
Das könnte bedeuten, dass die Viren dort nicht so ein großes Effekt haben.
Andererseits kennt Paxton Verstärker, über die die Viren doch noch zum Problem für die Wildbienen werden könnten.
Man muss sagen, dass Wildbienen auch ihre eigenen Parasiten haben, Milben und andere. Sie könnten vielleicht Viren in Hämolymph von Wildbienen injizieren und dabei auch den Hämolymph von den Wildbienen infizieren.
Bis die Fragen beantwortet sind, sieht der Bienenforscher aus Halle eine große Verantwortung bei den Imkerinnen und Imkern.
Es ist sehr schwierig, Viren zu kontrollieren bei Honigbienen und auch bei Hummeln und Wildbienen wäre das der Fall. So, Maßnahmen sollten eine bessere Behandlung von Honigbienenvölkern, die Varroa-Milben-Belastung zu erniedrigen, sodass die Übertragungswege gestoppt sind von Viren von Honigbienen auf Wildbienen.
Ein Beitrag von Joachim Budde. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas, der gerade zu mir ins Studio gekommen ist.
Bei Menschen, die ein hohes Allgemeinwissen besitzen, sind die Gehirne besonders effizient vernetzt. Das haben Forschende der Ruhr-Uni Bochum und der Berliner Humboldt-Universität in einer Studie im European Journal of Personality gezeigt. Dabei nutzten sie eine besondere Form der Magnetresonanztomographie. Mit der sogenannten Diffusionstensorbildgebung lässt sich der Verlauf von Nervenfasern rekonstruieren. Das ermöglicht Einblicke in die strukturelle Vernetzung eines Gehirns. Die Forscher analysierten mit dieser Technik die Gehirne von 324 männlichen und weiblichen Probanden. Zugleich unterzogen sie diese einem speziellen Allgemeinwissenstest. Die Auswertung zeigte, ein höheres Allgemeinwissen ging im Durchschnitt mit einem komplexeren Fasernetzwerk im Gehirn einher. Gehirnforscher gehen davon aus, dass erlerntes Wissen in Form von Teilinformationen über das gesamte Gehirn verstreut ist. Um das Wissen abrufen zu können, ist eine effiziente Vernetzung des Gehirns notwendig.
Rost produziert Strom.
Dass Salzwasser in Kontakt mit verschiedenen Metallen elektrischen Strom liefern kann, ist schon länger bekannt. Dabei finden chemische Reaktionen statt. Es ist die grundsätzliche Funktionsweise von Batterien. Es geht aber auch anders, wie US-Forscher jetzt entdeckt haben. Wenn Salzwasser über ultradünne Schichten von Eisenoxid, sprich Rost, läuft, wird auch Strom produziert. In diesem Fall dient aber die kinetische Bewegungsenergie des Salzwassers als Antreiber. Das Phänomen heißt elektrokinetischer Effekt. Er beruht darauf, dass positiv geladene Ionen im Salzwasser negativ geladene Elektronen im Eisen unterhalb der dünnen Rostschicht anziehen. Rinnt das Salzwasser über das Eisen, werden die Elektronen gewissermaßen mitgezogen. So fließt der Strom. Nach Berechnung der Forscher könnte eine dünne verrostete Eisenplatte von 10 Quadratmetern auf diese Weise mehrere Kilowatt pro Stunde liefern. Das würde ausreichen, um einen typischen US-Haushalt mit Strom zu versorgen.
Forscher analysieren jahrtausendealte Gentranskripte.
Bei der Paläogenetik geht es normalerweise darum, die Erbsubstanz DNA aus fossilen Knochen zu isolieren und Gensequenzen darin zu bestimmen. Forschenden aus Kopenhagen ist es jetzt erstmals gelungen, nicht fossile DNA, sondern RNA aus einem 14.000 Jahre alten Wolf zu analysieren. Anhand der RNA lässt sich erkennen, welche Gene in einem Gewebe aktiv sind. Die RNA als Abschrift von Genen ist normalerweise sehr kurzlebig. In diesem Fall blieb sie aber intakt, weil der entsprechende Wolf 14.000 Jahre lang in Sibirien im Permafrost broten, eingefroren und so komplett erhalten geblieben war. Die Studie ist im Fachmagazin PLOS Biology erschienen.
Äthiopien stellt einen Weltrekord im Bäumepflanzen auf.
Vielerorts auf der Welt werden Wälder abgeholzt. Doch es kann auch anders gehen, wie ein aktuelles Beispiel aus Äthiopien zeigt. Dort sind allein am Montag bei einer landesweiten Aktion 353 Millionen Bäume innerhalb von 12 Stunden gepflanzt worden. 23 Millionen Menschen hätten sich daran beteiligt, meldete das äthiopische Landwirtschaftsministerium. Das sei ein neuer Weltrekord. Bis Oktober sollen 4 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Mit der Initiative namens Grünes Erbe will die äthiopische Regierung einen langanhaltenden Trend der Waldzerstörung umkehren. Vor 100 Jahren war Äthiopien noch zu 35% mit Wäldern bedeckt. Heute gilt das für gerade mal noch 4% der Landesfläche.
In Österreich werden Palmen heimisch.
Palmen gelten als Sinnbild heißer, tropischer und subtropischer Länder. Biologen der Universität Wien berichten nun allerdings im Fachmagazin Bioinvasion Records, dass mittlerweile auch in Österreich verwilderte Palmen wachsen. Sie fanden an 6 Standorten des Alpenlandes ursprünglich aus Ostasien stammende chinesische Hanfpalmen. Die vermehren sich dort und überstehen sogar harte Winter. Die Forscher sehen darin eine Folge des Klimawandels. Die vergangenen Jahre waren in Österreich bis zu 2 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt. Nach Ansicht der Forscher ist damit zu rechnen, dass sich die Palmen in den nächsten Jahren noch weiter nach Norden ausbreiten und auch in Deutschland heimisch werden können.
Sternzeit. 31. Juli. Der Sternenhimmel im August. Im kommenden Monat macht der Himmel sehr deutlich, dass sich der Sommer seinem Ende nähert. In der Mitte Deutschlands verkürzt sich der lichte Tag von 15 Stunden morgen auf 13,5 am Monatsletzten. Die Mittagshöhe der Sonne nimmt um fast 10 Grad ab. Stars des Monats sind die Sternschnuppen der Perseiden. Vom 10. bis 14. August huschen etwa 50 bis 100 Sternschnuppen pro Stunde über das Firmament. Sie scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen, etwas unterhalb des berühmten Himmels W der Cassiopeia. Die beste Beobachtungszeit ist von 23 Uhr bis zum Beginn der Morgendämmerung. Allerdings stört anfangs der zunehmende Mond mit seinem Licht. Bei den Perseiden sind immer wieder helle Exemplare dabei, die auch beim Mondschein sehr auffällig sind. Am Abend des 9. August steht der Mond ganz dicht beim Riesenplaneten Jupiter. Am 11. und 12. befindet er sich in der Nähe des Ringplaneten Saturn. Mars und Venus stehen von der Erde aus gesehen hinter der Sonne und sind daher unbeobachtbar. Der innerste Planet Merkur zeigt sich zur Monatsmitte kurz vor Sonnenaufgang tief am Nordosthimmel. In den immer früher beginnenden Nächten dominieren noch die Sommerfiguren. Leier, Schwan und Adler strahlen bis weit nach Mitternacht hoch am Südhimmel. Gegen Morgen übernimmt dann allerdings das Herbstviereck des Pegasus. Zu Monatsende zeigen sich kurz vor der Morgendämmerung bereits Orion und Zwillinge und signalisieren, dass die kalte Jahreszeit unaufhaltsam näher rückt.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Share Deals. Scholz will Schlupfloch für Immobilieninvestoren schließen. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Evolution.
Die dauert ihre Zeit.
Jahrtausende.
Wir Artenforscher interessieren uns für lange Zeiträume.
Ja, eigentlich ja Millionen.
Passiert in der unberührten Natur.
The real nature is out there. In the mountains, in the forest, in the jungles.
Nicht vor der Haustür. Da ist Straße, da ist Stadt.
Autos, Presslufthammer.
Betonwände.
Wenig Leben, Asphaltstraßen.
Und auch da gibt es Evolution.
Die Betonwüste lebt. Evolution in der Stadt. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16:30 Uhr.